Die Frage ist aber, warum muss Düsseldorf das immer alles alleine machen? Warum müssen die Leute denn tatsächlich alle dann in Düsseldorf wohnen und am besten auch noch in einem Neubau wohnen? Ja, also da gibt es ja durchaus auch andere Konstrukte, wo ich sage, hey, wir haben ja Bestand und wir können uns ja nicht als Landeshauptstadt alleine betrachten, sondern wir leben in einer Region. Wir liegen im Cocoon im Durchschnitt bei knapp über 9.000 Euro. Das staffelt sich quasi vom Erdgeschoss, wo wir dann bei knapp unter 8.000 sind, dann natürlich hinauf in den Penthäusern, wo wir dann auch gut bei 13.000 Euro liegen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Preise werden wieder nach oben gehen. Thomas Schüttgen ist ein Experte für den Düsseldorfer Markt. Seine Einschätzung gilt für den Neubau, während er dem Bestand derzeit Abschläge von 15-20% bescheinigt. Seit 1997 gibt es Böcker Wohnimmobilien, ein Unternehmen mit tiefster Verwurzelung in Düsseldorf. Ich spreche mit Thomas über die Bemühungen der Stadt, den Wohnungsbau anzukurbeln, über Fire Sales, die Rückkehr der Investoren und den epischen Kampf Neubau versus Bestand. Thomas Schüttgen erzählt zudem über das Cocoon, eine Konversion im Zooviertel. Das in die Jahre gekommene Bürohaus verwandelt sich nun in ein Haus mit Eigentumswohnung. Über die CO2-Einsparung bei diesem Projekt und warum Konversionen für die Nachbarn anstrengend sind. Auch das thematisieren wir. Thomas erzählt außerdem sehr offen, wie viele Niederlassungen er schließen, wie viele Mitarbeiter er entlassen musste. Ehrliche Worte in herausfordernden Zeiten. 2026 werden wir wieder Preissteigerungen sehen. Mit dieser positiven Aussage wünsche ich nun viel Spaß mit Thomas. Bevor es aber losgeht. Die Real Estate Mitteldeutschland und der Berliner Immobilienkongress stehen vor der Tür. Auf immocom.com gibt es Tickets und die Programme. Und jetzt rein in den Podcast. Viel Spaß. Immobilieros Podcast in meiner, wie ich glaube, neuen Lieblingsstadt Düsseldorf. Mein Gast lacht schon. Thomas Schüttgen von Böker Wohnimmobilien ist heute zu Gast und wir wollen über den Düsseldorfer Wohnungsmarkt reden. Hallo Thomas.
Hallo, ich freue mich sehr darüber.
So, wir fangen aber erstmal mit einer ganz kleinen Fragerunde an. Also auf einer Skala von 1 schlecht bis 10 sehr gut. Ganz allgemein, welche Note gibst du dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt?
Nee, kann ich gar nicht, weil Wohnungsmarkt, Wohnungswirtschaft, Immobilienwirtschaft ist zu differenziert. Wohnungsmarkt aus Sicht des Wohnungssuchenden in Düsseldorf gebe ich dem Wohnungsmarkt eine 1, sehr schlecht. Aus Sicht des Projektentwicklers gebe ich dem Wohnungsmarkt vielleicht eine 3 oder eine 4, also auch nicht so richtig gut. Aus Sicht des Maklers bin ich auch eher bei 3 oder 4. Aus Sicht der Politik, die würden sich wahrscheinlich eine 7 oder eine 8 geben. Also du siehst, diese pauschale Note ist wie der durchschnittliche Quadratmeterpreis in München. Der ist halt nicht aussagekräftig.
Gut. Wie schätzt du denn das Engagement der Stadt für den Wohnungsmarkt ein?
Ja, also das Engagement gerade in Düsseldorf für den Wohnungsmarkt ist natürlich vorhanden, gar keine Frage. Und alle Beteiligten, von denen ich ja auch den einen oder anderen oder die ein oder andere kenne, die geben sich sicherlich auch die allergrößte Mühe und betreiben das sehr, sehr ernsthaft. Und ich finde auch, dass die das eigentlich sehr gut machen. Das Ergebnis ist aber immer noch nicht so, dass wir sagen können in Düsseldorf, juche, wir haben genug Wohnungen, wir haben richtige Wohnungen, wir haben ein Konzept für die Zukunft, wir haben das Konzept für die Klimaanpassung. Also da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Aber wie gesagt, der Wille ist da und ich glaube auch, dass es ein konstruktives Miteinander der Politik mit den Beteiligten gibt.
Also eine 5?
5, 6 bis 4.
Gut, also alle wissen jetzt, um was es heute geht. Es geht um, sagt ja auch schon Böcke, Wohnimmobilien, um Wohnimmobilien in Düsseldorf. So, die Rheinische Post titelte unlängst, Düsseldorfer Immobilienblase verliert Luft. Heißt, Preise fallen. Gib mal eine aktuelle Einschätzung. Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen angefangen, aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter.
Ja, auch da müssen wir differenzieren. Das wird jetzt das Lieblingswort sein, dass wir bitte differenzieren. Nein, es ist tatsächlich so, dass natürlich die Luft ein klein wenig rausgegangen ist, insbesondere in den Bestandsimmobilien. Und das ist genau die Unterscheidung, die ich gerne treffen würde, nämlich einmal den Bestand und einmal den Neubau. Im Bestand ist es so, das merken wir eigentlich seit sicherlich 12 Monaten, dass die Preise nachgeben. Und zwar teilweise ordentlich, sprich im Bereich zwischen 15% und 20%. Das ist schon ganz ordentlich, hat aber natürlich auch einen Hintergrund, denn Bestandsimmobilien sind meistens ältere Immobilien, sind meistens älter als 10 Jahre, oftmals auch deutlich älter. Und dementsprechend haben wir hier natürlich auch gewisse Kosten, die auf den neuen Erwerber zukommen, wie energetische Sanierung etc. etc., die heutzutage auch durch das politische Durcheinander nicht so richtig greifbar sind. Und das drückt natürlich auf die Preise. Abgesehen davon, dass natürlich die Finanzierungsmodalitäten deutlich schwieriger geworden sind. Aber das merken wir im Bestand sehr deutlich. Im Neubau verhält es sich anders. Im Neubau ist es so, dass die Preise auch ein klein wenig zurückgegangen sind, aber nicht in dem Maße wie im Bestand. Also ich sage mal, im Neubau weiß ich nicht genau, ob wir überhaupt eine Blase gehabt haben, weil da steht Düsseldorf ja auch deutschlandweit im Vergleich zu den anderen Städten immer noch in Anführungsstrichen günstig da. Deswegen glaube ich, dass sich da die Preise nicht nach unten entwickeln, sondern eher auf diesem Niveau bleiben. Und dann können wir beide jetzt drüber diskutieren, wann sie wieder nach oben gehen. Sie werden nach oben gehen.
Okay, dann höre ich von dir eine Prognose.
Ja, also ich ist ja relativ einfach. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr, also 2024, 2025, noch auf diesem Niveau bleiben. Und ich glaube, spätestens im Jahr 2026 werden wir wieder Preissteigerungen haben. Auch keine Preissteigerungen im Bereich von 8% oder 10%, wie wir das dann 2016, 2017 gehabt haben. Aber ich glaube schon, dass wir da zunächst einmal wieder mit 3% starten werden und dass wir dann auch wieder in den Bereich von 5% hineinkommen.
Okay, das klingt jetzt nach Optimismus oder interpretiere ich das falsch?
Nein, das ist gar nicht optimistisch, sondern das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung der Situation. Wie komme ich dazu?
Du wirkst aber zufrieden damit.
Ich bin immer nur dann zufrieden, wenn wir damit auch Umsätze machen. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Nein, ich glaube, dass die Situation in Düsseldorf halt eine sehr gute ist. Nummer eins, Düsseldorf ist die schönste Stadt am Rhein, das weißt du schon. Nummer zwei, Düsseldorf ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Die Region ist sehr gut aufgestellt. Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist deswegen groß, weil viele Leute nach Düsseldorf kommen wollen. Einige müssen auch, das darf man auch nicht vergessen. Wenn ich jetzt an die Flüchtlingsströme denke. Aber der Druck, der bleibt groß. Düsseldorf ist eine Stadt mit 650.000 Einwohnern, siebtgrößte Stadt in Deutschland, von der Fläche aber die 73. größte Stadt in Deutschland. Also das heißt, wir können ja nicht wirklich wachsen in der Fläche. Wir haben jetzt schon noch Möglichkeiten, aber unterm Strich, Wohnraum wird knapp bleiben, Nachfrage bleibt groß und dann muss man kein Optimist mehr sein, um zu sagen, die Preise werden wieder steigen.
Das heißt also, Investoren, Eigennutzer wie auch Kapitalanleger sind wieder zurück?
Sie kommen zurück. Also gerade die Institutionellen natürlich halten sich immer noch sehr stark zurück. Da ist tatsächlich immer noch wenig Bewegung im Markt. Was die Privaten betrifft, merken wir jetzt schon, dass die Nachfrage wieder höher wird. Das ist natürlich ganz stark dann an der Inflation und an den Zinsen gekoppelt, weil es einfach die Erschwinglichkeit beeinflusst. Und das ist für den Privaten entscheidend. Und für den privaten Kapitalanleger hat natürlich jetzt die Bundesregierung in erstaunlich kurzer Zeit, muss man ja einfach sagen, ein Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht, was uns keine 6, sondern nur eine 5%ige AFA bringen wird, was zumindest für ein klein wenig Bewegung sorgen wird. Also unterm Strich glaube ich, dass wir in einer besseren Situation sind, in jedem Fall als 2023 zu diesem, im April 2023.
Okay, und wie ist die Nachfrage? Also wenn die Preise sinken, wird die Nachfrage auch nicht so stark sein, aber Bestand?
Bestand haben wir eine gute Nachfrage, teilweise sogar eine höhere Nachfrage als im Neubau. Weil Neubau natürlich auf einem hohen Preisniveau ist und all diejenigen, die für sich das durchgerechnet haben und merken, ich kann mir den Neubau gar nicht leisten, die schauen dann im Bestand.
Okay, und gibt's jetzt hier in Düsseldorf, also sag mal so ein bisschen, was ist besonders beliebt, was ist eher weniger beliebt? An Standorten.
An Standorten. Also da ist definitiv ganz Düsseldorf beliebt.
Das ist auch meine Aussage.
Da will ich ja weder den Werstener noch den Elleraner vor den Kopf stoßen. Nein, selbstverständlich sind die zentrumsnahen Stadtteile sehr beliebt. Ja, also gerade wo wir hier sind, in Pempelfort, in Derendorf, die Stadtmitte ist sehr beliebt. Immer wieder ist Oberkassel sehr beliebt, muss man sich halt leisten können. Niederkassel ist sehr beliebt, aber auch Herth hat sich entwickelt. Also ich finde, es ist tatsächlich, natürlich haben wir auch Bereiche in Reisholz, die immer noch sehr industriell geprägt sind. Aber es ist tatsächlich in Düsseldorf, dadurch, dass wir klein und kompakt sind, ist das Zentrum immer gut zu erreichen. Ich kann nur als Beispiel nennen, Benrath im Düsseldorfer Süden, 6 Minuten mit der S-Bahn bis zum Hauptbahnhof. Also das ist im Endeffekt tatsächlich die 15-Minuten-Stadt, die wir hier quasi schon haben. Und deswegen will ich da jetzt gar nicht einen Stadtteil hervorheben. Man kann hier auch überall sehr gut wohnen.
Ja. Egal, was ich jetzt sage, Düsseldorf ist sowieso, oder?
Schönste Stadt am Rhein.
Es hatten ja viele auch so Fire-Sales vermutet, gerade im Bereich Bestand. Ne? Also dass Bestandshalter sich einfach von Immobilien trennen, die in der EU-Taxonomie, also wo sie wirklich viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber so richtig gesehen hat man es nicht, oder?
Also zumindest hier in Düsseldorf nicht. Jetzt ist das hier natürlich auch nicht so der ganz große Standort für die großen Bestandshalter, sage ich einfach mal. Aber in Düsseldorf hat das eigentlich in dem Maße nicht stattgefunden. Natürlich hat Vonovia hier auch Bestände und auch Vonovia hat sich von Teilen der Bestände getrennt oder sie hat sie privatisiert. Aber also, dass das jetzt einen Effekt gehabt hätte oder haben wird, glaube ich, in Düsseldorf selbst nicht. Das wird dann eher vielleicht auch im Speckgürtel, wenn ich dann so an Duisburg denke oder Hilden, Erkrath, vielleicht Neuss, eher einen Effekt haben.
Mhm. Düsseldorf hat gerade als Stadt Förderprogramme aufgelegt, die den Wohnungsmarkt ein bisschen in Schwung bringen sollen. Das eine wird eine städtische Wohnungsbauförderung sein, das andere sind Konzeptvergaben mit Erbbaurecht. Gerade letzteres ist ja jetzt bei allen irgendwie nicht so richtig beliebt. reicht das, um ein bisschen Schwung zu geben? Also noch ist ja auch nicht klar, ob es kommt, während wir hier sitzen. Also soll ja irgendwie im Sommer entschieden werden.
Ja. Sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das reicht. Ich glaube, es ist ein Versuch, ja, auch hier wieder im Rahmen des Düsseldorfer Baulandmodells, was ja das Handlungskonzept Wohnen quasi abgelöst hat, einfach für Schwung zu sorgen. Ich denke mir auch das Thema Erbbaurecht, das sehe ich nicht ganz so kritisch, wie das andere sehen. Es war vor 10 oder 12 Jahren, gab es Unternehmen, die ausschließlich auf Erbbaurechtsbasis gekauft und gebaut haben. Also why not, sage ich mal, wenn sich das dann zum Schluss rechnet. In Düsseldorf ist es so gewesen, dass wir ja Grundstücke oder Häuser, die im Erbbau von der Kirche gebaut wurden, quasi zum gleichen Preis verkauft haben, wie die, die auf einem normalen Grundstück standen, weil das einfach in der Wertermittlung keinen Unterschied gemacht hat. Wenn ich ein 99 Jahre altes Erbbaurecht habe, dann hat es de facto keine Auswirkung gehabt auf den Preis. Und deswegen habe ich da gar nicht so große Probleme mit, wenn ich ehrlich bin. Wenn das dann funktionieren sollte, wenn der Erbbauzins vernünftig ermittelt wird, dann kann das funktionieren.
Naja, viele sagen ja, dass in Deutschland dieses Verfahren so ein schwieriges ist. In anderen Ländern ist das halt, ich übertreibe jetzt eine DIN A4-Seite, da steht genau drauf, was ich habe. Und hier in Deutschland ist das halt sehr komplex. Aber du schüttelst jetzt so den Kopf und hebst die Hände, so wie alles, willst du mir sagen wahrscheinlich?
Ja, genau. Herzlich willkommen in Deutschland. Wir können uns darüber beschweren, dass wir tatsächlich kompliziert sind und dass wir bürokratisch sind und dass wir Regeln haben und auch sehr viele Regeln. Und mir geht das auch total auf den Nerv. Aber auf der anderen Seite hat man dadurch auch eine ganze Reihe an Sachen geschaffen, die auch immer noch Geltung haben, finde ich. Ja, die einfach Hand und Fuß haben. Und auch da spreche ich mit spanischen Projektentwicklern drüber, die gesagt haben, es gibt schon ein paar Sachen, die in Deutschland einfach sehr, sehr gut funktionieren, wenn die an das Grundbuch etc. denken, wo sie sagen, das ist eine tolle Regelung, die ihr hier habt oder die hier getroffen wurden. Wenngleich wir jetzt gefragt sind, das Ganze auch wieder aufzubröseln und einfacher zu machen. Weil das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass wir von der Bürokratie runterkommen, dass wir schneller werden in den Genehmigungsprozessen, in den Genehmigungsverfahren und damit wir einfach wieder konkurrenzfähig werden. Das schaffen wir auch, davon bin ich überzeugt. Das hat Corona gezeigt, wie auf einmal innerhalb von 2 oder 3 Wochen die Stadtverwaltung nach Hause umgesiedelt ist und auf einmal Microsoft Teams nutzen durfte. Das war eigentlich ein absolutes No-Go. Ich kenne heute noch Leute, denen der Magen dreht sich denen um, wenn die daran denken, dass sie zu Hause ihren privaten Rechner an das städtische Netz angeschlossen haben. Keine Ahnung. Aber es ist möglich. Und vor dem Hintergrund bin ich da auch positiv, dass wir etwas mehr Flexibilität lernen werden müssen können.
Werden müssen können, gut. Hans-Jochen Witzke vom Mieterverein Düsseldorf hat bei unserer Veranstaltung gesagt, die öffentliche Hand muss mehr an sich ziehen, aber das Tempo ist wirklich lahm. 8000 Wohnungen für diese Stadt in 7 Jahren ist nicht wirklich herausfordernd. Jetzt kann man sich den Markt, also die aktuelle Situation von Projektentwicklern angucken, würde ich jetzt schon sagen, ist trotzdem herausfordernd. 8000 ist ja jetzt erstmal besser als nichts. Wie siehst du das?
Hamburg macht dieses Jahr 10.000. Hamburg ist jetzt auch 3 oder 4 Mal so groß, okay. Nein, also er hat natürlich absolut recht. Mit 8.000 Wohneinheiten ist uns nicht geholfen. Wir brauchen eigentlich mindestens 4.000 im Jahr. Vor dem Hintergrund, also wenn ich das jetzt einfach an dem Bedarf ableite. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Frage stellen, woraus ermittelt sich der Bedarf eigentlich? Natürlich aufgrund der Entwicklung der Population, der Einwohner hier. Die Frage ist aber, warum muss Düsseldorf das immer alles alleine machen? Warum müssen die Leute denn tatsächlich alle dann in Düsseldorf wohnen und am besten auch noch in einem Neubau wohnen? Ja, also da gibt es ja durchaus auch andere Konstrukte, wo ich sage, hey, wir haben ja Bestand und wir können uns ja nicht als Landeshauptstadt alleine betrachten, sondern wir leben in einer Region, auch in einer sehr, sehr schönen Region und in einer sehr, sehr starken Region. Und ich glaube, da ist diese Metropolregion einfach gefragt. Das passiert ja auch, dass man mit den anderen Regionen, man arbeitet mit Duisburg zusammen und mit Neuss und mit Meerbusch und versucht ja dort im Endeffekt dann auch diese Probleme gemeinsam zu lösen. Und nur so geht es. Aber um auf die Frage zurückzukommen, 8000 Einheiten sind
in 7 Jahren.
Zu wenig.
Okay, du hast jetzt eine schöne Brücke getreten, da will ich jetzt mal drauf treten, um zum nächsten Thema überzuführen sozusagen. Wie blickst du darauf? Es drängt sich einem ja so ein bisschen der Eindruck auf, dass massiv versucht wird, Bestand gegen Neubau auszuspielen. Das bringt uns ja aber auch nicht wirklich weiter, oder?
Jetzt erklären wir mal, was ausspielen heißt.
Ausspielen. Ja. Also während jetzt Wohnungsgenossenschaften sagen, das politische Mantra vom ewigen Neubau, der Neubau darf nicht gefördert werden, sagt natürlich der Projektentwickler, Bestand ist mir egal. Die Bestandshalter sagen zu Recht, wir wollen auch Förderung haben. Und das ist ja so ein bisschen, ist ja kein Miteinander.
Ja.
Für mehr Wohnungen zum Beispiel.
Ja, aber da müssen wir natürlich hinkommen zu diesem Miteinander. Das ist ja das Entscheidende. Also ich meine, der Anteil des Neubaus in Deutschland und der Anteil des Bestands, der ist natürlich ein komplett unterschiedlicher. Ich glaube, es sind 3% Neubauanteil und der Rest ist Bestand. Das gleiche Thema haben wir ja immer bei den energetischen Sanierungen oder wenn es darum geht, den CO2-Anteil zu senken. Natürlich müssen wir uns um den Bestand kümmern, weil wir haben extrem viel Bestand und wir haben eigentlich auch einen guten Bestand. Ich glaube, dass das Ausspielen da gar nicht der treibende Faktor ist. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir eine Brücke finden zwischen diesen beiden und dass auch die Wohnungswirtschaft miteinander das macht. Natürlich ein Projektentwickler, der nur einen Neubau macht, das ist nicht sein Geschäftsmodell, Bestand. Und wir haben große Bestandshalter, die das sehr, sehr gut können. Und mit denen muss man natürlich hier zusammenarbeiten.
Gut. Bevor wir jetzt zu eurem Konversionsprojekt kommen, was dann sozusagen Bestand und Neubau
ja,
einem
genau.
hat.
Das ist es doch.
Das ist es. Lass uns aber ganz kurz mal ein bisschen was zu Böker Wohnimmobilien hören. Also ich zählte 6 Niederlassungen, richtig? Erzähl mal ein bisschen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, seit wann gibt's das, ein paar Kennzahlen und los.
Also Nummer 1, Böker.
Böcker.
Ja, nicht Böker, sondern Böcker, weil wir CK haben.
Magdeburg und Magdeburg. Mhm.
So ähnlich wahrscheinlich. Also Böcker Wohnimmobilien. Uns gibt es seit 1997 hier in Düsseldorf. Haben tatsächlich als kleines Maklerunternehmen quasi als Zwei-Mann-Betrieb angefangen. Sind dann stark gewachsen. Haben bis zum letzten Jahr tatsächlich 7 Niederlassungen gehabt, sowohl in Düsseldorf, also 5 in Düsseldorf, 1 in Ratingen und 1 in Essen. Müssen aber leider Gottes offen zugestehen, dass wir uns von 3 Niederlassungen jetzt trennen mussten aufgrund der aktuellen Situation, weil natürlich gerade wir, die in den letzten Jahren sehr stark in den Bereich Neubau gegangen sind, darunter genauso zu leiden hatten wie die Projektentwickler. Und deswegen halt die Zahl der Niederlassungen reduziert haben. Aktuell sind wir halt in Kaiserswerth. Wir sind hier in Pempelfort mit einer Niederlassung in Oberkassel. Wir haben eine Niederlassung in Ratingen und wir haben eine Niederlassung in Essen. Das ist sozusagen unsere Aufstellung aktuell. Wir waren 50 Mitarbeiter, mussten leider und wirklich leider uns im Sommer letzten Jahres von 15 Mitarbeitern trennen, auch im Rahmen der Situation, sodass wir jetzt bei 34, 35 Mitarbeitern sind. Schwerpunkt bei uns nach wie vor Neubau. Wir beraten sehr viele Projektentwickler. Wir versuchen sehr früh quasi mit den Projektentwicklern die Grundstücke zu bewerten, uns Gedanken zu machen, was kann hier realisiert werden? Ist hier Wohnen das Richtige? Ist ein Mix das Richtige? Wen erreichen wir? Wie ist die Zielgruppe? Wie müssen die Wohnungen aussehen für diese Zielgruppe? Also versuchen dann halt tatsächlich sehr früh mit dem Projektentwickler zusammen solche Projekte zu begleiten, um dann halt zu vertreiben. Sind aber natürlich im Bestand genauso stark, insbesondere im Düsseldorfer Norden, wo sozusagen unsere Heimbasis ist, wo wir halt klassisch dann auch die Einfamilienhäuser, Wohnungen etc. machen. Wir machen genauso die Vermietung. Auch das ist ein Thema, was wir über all die Jahre mit betreut haben. Haben große Vermietungsprojekte gemacht, wie zum Beispiel das Living Central von der Catella, die ehemalige Konversion von ThyssenTrade in Wohnen, was ja das größte Redevelopment damals in Deutschland gewesen ist. Haben für die Quantum das La Vie vermietet und haben da eigentlich auch einen ganz guten Flow gefunden, wie wir das bewerkstelligen können. So sind wir aktuell aufgestellt und wappnen uns jetzt für das, was in den nächsten Jahren kommen wird.
Also danke erstmal für die offenen Worte, hört man selten, aber...
Tja, ist so, kommen wir nicht dran vorbei.
Dann lass uns jetzt zu sehr schönen Dingen kommen. Cocoon heißt es.
Ja.
Oder?
Ja, Cocoon ist super.
Genau, ist ein Vorzeigeprojekt im Zooviertel, ist auch euer Vorzeigeprojekt, ist eine ehemalige Büroimmobilie, die ihr jetzt zu Wohnen umgestaltet. Bevor wir jetzt über Konversion und sowas reden, mach mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu dem Projekt an sich.
Genau, das Cocoon auf der Graf-Recke-Straße, Mathildenstraße, unmittelbar am Zoopark gelegen, ehemalige Büroimmobilie. Eigentlich ein Multitenant war das, waren verschiedene Unternehmen dort drin, ist circa 30 Jahre alt, also nicht so unglaublich alt, aber das kennen wir ja im Bürobereich, hat eine andere Werterhaltung als die Wohnimmobilie, wenngleich das ein tolles Projekt, also eine tolle Substanz ist, sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Also entstehen tun hier 75 Eigentumswohnungen plus 10 preisgedämpfte Einheiten. Wir haben im Souterrain Erdgeschoss haben wir eine größere Gewerbefläche, wo wir noch einen Nutzer suchen und haben im Rahmen dieser Umnutzung auf dem Dachgeschoss nochmal ein weiteres Geschoss, quasi ein Penthäuser schaffen können in Holzhybrid-Bauweise, sodass wir da insgesamt, glaube ich, eine wirklich für das Zooviertel repräsentative und sehr, sehr hochwertige Immobilie haben. Das läuft über MSP-Architekten in Dortmund, der Peter Strothmann, der das mit seinem Team betreut und der sich da halt tatsächlich hatte einiges einfallen lassen. Und wir wirklich total froh sind, dass wir dieses Projekt im Portfolio haben.
Okay, das soll wann fertig sein?
Ja, ziemlich genau in einem Jahr.
Ziemlich genau in einem Jahr, sehr schön. Es wird ja viel über Konversionen geredet. Ich bin jetzt mal ein bisschen garstig. Also reden immer alle sehr gern darüber. wir sehen ja relativ wenig tatsächlich stattfindende Konversionen. Na, also man sieht ja dann eher, dass aus dem Hotel Service Apartments werden. Das finde ich jetzt, da ist Konversion jetzt auch ein bisschen zu großer Begriff. Erstens, hast du eine Antwort drauf, woran das liegt? Und zweitens, was sind denn jetzt bei dem Projekt zum Beispiel so ganz individuelle Probleme, wo du sagst, boah, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet?
Also ich glaube, dass natürlich die Konversion von Büroimmobilien oder von anders genutzten Immobilien in Wohnen halt tatsächlich eine ganz individuelle Geschichte ist. Klar, wenn ich ein Hotel habe, dann habe ich ein anderes Achsmaß, als ich das in einem Büro habe in der Regel. Ich habe eine andere Stellplatzsituation. Ich habe einfach eine andere Grundvoraussetzung. Deswegen ist es nicht ganz so einfach. Wir haben in Düsseldorf haben wir ja bereits große Konversionen gehabt. Also nur jetzt, dass das Living Central nochmal erwähnt, wo über 350 Einheiten umgenutzt wurden. Wie gesagt, das haben wir in der Vermietung gehabt. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben 2016 das Galeo gehabt. Das ist auf der Grafenberger Allee auch eine Konversion. Ehemaliges großes Bürogebäude in 44 Eigentumswohnungen. Hat die Gabe GmbH aus Hamburg damals betreut. Also auch das hat schon stattgefunden. Also ich glaube schon, dass heutzutage viele Entwickler hingehen und sehr genau prüfen, macht es hier Sinn, abzureißen oder macht es nicht doch viel mehr Sinn zu sagen, wir versuchen die bestehende Substanz zu nehmen und umzuarbeiten. Natürlich, ich meine, ich bin jetzt auch kein Architekt, aber natürlich kommt es da immer zu riesigen Problemen. Einfach muss irgendwelche Kröten schlucken, das ist dann so. Aber ich muss dann immer irgendwo auch gucken, was stecke ich rein und was kriege ich da heraus. Wir sparen zum Beispiel bei dem Projekt Cocoon allein 6.500 Tonnen CO2 ein. Also das ist schon mal eine Größe, einfach dadurch, dass wir nicht abgerissen haben, dass wir die Tiefgarage erhalten haben. Das, finde ich, ist eine Größe in der aktuellen Zeit, das darf man einfach nicht vernachlässigen. Das spart sehr, sehr viel. Das ist nicht unbedingt sehr für die Nachbarn so angenehm, weil wir natürlich nicht einmal da reingehen mit dem Hammer und alles wegkloppen, sondern da wird dann gesägt und gefräst und das ist eine schwierige Nummer. Beim Cocoon zum Beispiel hatten wir in dem ein umläufendes Gebäude, quasi ein Quader, einen Innenhof und dieser Innenhof war im Endeffekt, oder diese beiden Quader waren nochmal miteinander verbunden durch ein Verbindungsgebäude. Und dieses haben wir komplett rausgenommen. Das ist natürlich laut, das ist nicht schön und das ist schwierig und mit viel Aufwand verbunden. Fassade runternehmen, auch da wieder die Fensteröffnungen aufsägen. Ja, nicht einfach, aber ich glaube, zum Schluss muss man dann einfach mal sehen, wie sieht das Ergebnis dort aus und was schafft man quasi aus dem Alten, aus dieser alten Büroimmobilie, die einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen ist, die auch äußerlich einfach nicht mehr in das Zooviertel passt. Und wenn wir dann im nächsten Jahr, lade ich dich ein und dann machen wir im Cocoon nochmal einen Podcast, dann guckst du dir das an. Genau, und dann wirst du sagen, das ist geil, das ist schön, das ist toll gemacht, das passt dort hinein. Und wir haben einige weitere Projekte, wo das durchaus angewendet werden können. Also abgesehen davon, dass wir quasi um die Ecke in der Hallbergstraße eine Büroimmobilie noch haben, wo das auch gemacht werden könnte. Das wurde auch geprüft. Ich glaube, da sind auch einige Projektentwickler dran gewesen, die das genauso gemacht hätten. Das ist jetzt so ein bisschen der Zeit zum Opfer gefallen, sodass da jetzt zunächst mal, glaube ich, ein Flüchtlingsheim reinkommt. Gut, die müssen auch irgendwo hin. Wir haben aber noch auf der Eduard-Schlohmann-Straße ein großes Gebäude, ehemals von der SMS-Gruppe. Auch da wurde geprüft, kann man da nicht im Bestand quasi das Ding sanieren und dort Wohnungen reinsetzen. Auch sehr aufwendig, aber ich glaube, im Ergebnis ist es immer so, dass es besser ist als Neubauen. Unterm Strich ist es besser als Neubauen. Die Qualitäten sind die gleiche wie im Neubau. Und um das auch zu sagen, die Preise leider auch.
Die wären, also es sind ja Eigentumswohnungen.
Genau, wir liegen im Cocoon im Durchschnitt bei knapp über 9.000 Euro. Das staffelt sich quasi vom Erdgeschoss, wo wir dann bei knapp unter 8.000 sind, dann natürlich hinauf in den Penthäusern, wo wir dann auch gut bei 13.000 Euro liegen.
Und Nachfrage? Ihr seid schon im Vertrieb?
Wir sind im Vertrieb, genau. Wir haben ungefähr 30% verkauft. der Einheiten 30%, der Fläche glaube ich sogar noch mal etwas mehr, weil in der aktuellen Phase natürlich insbesondere die Penthäuser eigentlich als erstes gefragt gewesen sind. Warum? Weil das in der Regel dann Leute sind, die nicht finanzieren müssen oder die nur wenig finanzieren müssen. Dementsprechend haben wir, glaube ich, von den insgesamt 13 Penthäusern 3 zusammengelegt, sodass wir dann auch auf Wohnflächen kommen, die im Bereich von 350 Quadratmeter liegen. Und da liegen wir dann halt auch im Bereich von 3,5 bis 4 Millionen Euro dran pro Penthouse. Aber wir haben noch wunderbare und sehr, sehr schöne Einheiten auch im zweiten, dritten und vierten OG. Und wir sind ja jetzt dabei beim Innenausbau. Sprich, das wird jetzt, glaube ich, auch in diesem Jahr wieder an Geschwindigkeit zunehmen.
Es ist ja eigentlich nicht nur eine Konversion, sondern es ist ja auch noch eine Aufstockung mit den Penthäusern obendrauf. Genau. Du hast das vorhin so weg in einem Halbsatz. Innenholzhybrid.
Genau.
Richtig?
Ja. Wir haben KfW 55 Standard. Das finde ich eigentlich auch ganz toll für so eine Immobilie. Und die haben wir unter anderem damit bekommen, dass wir halt oben in Holzhybrid-Bauweise die Penthäuser gebaut haben. Einmal aus dem nachhaltigen Aspekt heraus. Auf der anderen Seite natürlich auch aus statischen Gründen, weil die Immobilie dafür natürlich statisch nicht konzipiert gewesen ist, dass man da nochmal in Beton etwas oben drauf klatscht. Deswegen haben wir das in Holzhybrid gemacht und auch das wird in der Anmutung, ich glaube dann auch vom Leben her dort in diesen Penthäusern sehr, sehr angenehm sein.
Was ich ganz spannend fand, ich habe gesehen, dass bei 10 Wohnungen ist eine Einliegerwohnung mit dabei. Das heißt also noch ein angrenzendes Zimmer mit Kochnische und Bad. So, da schreibt ihr auf der Homepage irgendwie für Au-pair-Gäste oder auch eine Pflegekraft. Das habe ich jetzt so überhaupt noch nie, also irgendwo gelesen, finde ich eine super Idee. Wie kommt es dazu? Also
das hat im Endeffekt tatsächlich damit zu tun, dass wir im Vorfeld zusammen mit dem Projektentwickler uns hinsetzen und sagen, wer ist unsere Zielgruppe? Wer geht denn tatsächlich im Zooviertel in so eine zugegebenermaßen nicht günstige Immobilie? Und wir haben dort als eine entscheidende Zielgruppe tatsächlich auch Leute ausgemacht, die bereits älter sind, die vielleicht im Zooviertel wohnen, die vielleicht aber auch aus Oberkassel kommen oder vielleicht sogar aus Meerbusch, die sagen, wir wollen halt etwas urbaner wohnen, wir wollen etwas zentrumsnäher wohnen und die halt vielleicht im Alter, sage ich mal, 60, 65, vielleicht auch 70 sind und dann natürlich schon auch planen, wie wird das denn sein, wenn wir älter werden, wenn wir eventuell auch mal eine Pflegekraft brauchen, wie kann ich das unter einen Hut bringen? Und nachdem der Grundriss das so hergeben konnte, haben wir gesagt, dann lass uns zumindest Einheiten planen, wo die Möglichkeit besteht, tatsächlich eine autarke Einheit in der Einheit zu schaffen für Pflege, Au-pair natürlich für Familien, why not, geht natürlich auch, oder auch arbeiten, auch das kann ich natürlich da unterbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Einheiten sind gefragt. Sie sind natürlich in der Größe, da liegen wir natürlich dann über 140, über 150 Quadratmeter. Aber ich glaube, dass das ein Konzept ist, was in Zukunft durchaus an Attraktivität noch gewinnen wird. Dass Leuten, genau diesen Leuten, die halt aus den Vororten oder aus anderen Bereichen kommen, in die Stadt hineinziehen, die Möglichkeit geboten wird, hier auch länger zu leben, dass ich nicht dann irgendwann angewiesen bin, ich muss wieder die Wohnung verlassen, damit ich gepflegt werden kann, sondern ich kann es hier unterbringen. Und das finde ich als Konzept eigentlich ganz gut.
Schön. Dann sind wir jetzt für in einem Jahr verabredet.
Ja, das machen wir. Ja, ich rufe dich an.
Thomas Schütgen, vielen, vielen Dank für den Einblick in den Düsseldorfer Markt und sehr in gerne. Euer sehr spannendes Projekt Cocoon.
Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächstes Jahr.
So machen wir das. Bis bald.
Ciao.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.